John.
»Geht es dir gut, Snow?« fragte Lord Mormon finsteren Blickes.
»Naja«,
krächzte sein Rabe.
»Naja«.
»Ja, Mylord«, log John, laut, als könne er es dadurch zur Wahrheit machen. »Und euch?« Mormont legte die Stirn in Falten.
»Ein Toter hat versucht, mich zu ermorden. Wie gut kann es einem da gehen?«
Er kratzte sich unterm Kinn. Sein zottig grauer Bart war im Feuer versenkt, und er hatte ihn abgeschnitten. Die blassen Stoppeln seines neuen Backenbartes ließen ihn alt wirken, verrufen und verdrießlich.
»Du siehst nicht gut aus. Was macht deine Hand?«
»Heilt.« John spannte die bandagierten Finger, um es ihm zu zeigen. Er hatte sich übler verbrannt, als ihm bewusst war, beim Löschen mit den brennenden Vorhängen, und seine rechte Hand war bis zum Ellbogen mit Seile verbunden. Während des Feuers hatte er nichts gespürt, der Schmerz war erst viel später gekommen. Aus seiner aufgeplatzten roten Haut sickerte Wundflüssigkeit, und grässliche Blutblasen wuchsen groß wie Kakerlaken zwischen den Fingern. »Der Meister sagt, ich werde Narben zurückbehalten, aber ansonsten müsste die Hand wieder so werden, wie sie war.«
»Eine vernarbte Hand ist nicht schlimm. Auf der Mauer trägst du ohnehin meist Handschuhe.«
»Wenn ihr es sagt, Mylord.« Doch nicht der Gedanke an Narben bereitete John Sorgen. Meister Aemon hatte ihm Mohnblumensaft gegeben, trotzdem waren die Schmerzen grauenvoll gewesen. Anfangs hatte es sich angefühlt, als stünde seine Hand noch in Flammen und brannte Tag und Nacht. Nur wenn er sie in ein Becken voller Schnee oder gekratztem Eis steckte, gab es für ihn Linderung. John dankte den Göttern, dass nur Ghost ihn sah, wenn er sich auf dem Bett wälzte und vor Schmerzen wimmerte. Wenn er dann doch schlief, träumte er, und das war noch schlimmer. Im Traum hatte die Leiche, mit welcher er gerungen hatte, blaue Augen, schwarze Hände und das Gesicht seines Vaters, doch wagte er nicht, Lord Mormont davon zu erzählen.
»Düwin und Hake sind gestern Abend heimgekehrt«, sagte der alte Bär. »Sie haben keine Spur von deinem Onkel gefunden, ebenso wenig wie die anderen.«
»Ich weiß.« John hatte sich in den Gemeinschaftssaal geschleppt, um mit seinen Freunden zu speisen, und die ergebnislose Suche der Grenzwachen war das einzige gewesen, worüber sich die Männer unterhalten hatten.
»Du weißt es«, grummelte Mormont. »Wie kommt es, dass hier immer jeder alles weiß?«
Er schien keine Antwort zu erwarten.
»Offensichtlich waren nur zwei dieser Kreaturen hier, was immer sie gewesen sein mögen. Ich will sie nicht als Menschen bezeichnen. Und den Göttern sei Dank dafür. Noch mehr davon und... Nun, es wäre gar nicht auszudenken. Aber es werden noch mehr von ihnen kommen. Ich kann es in meinen alten Knochen spüren. Und Maester Aemon gibt mir recht. Kalter Wind kommt auf. Der Sommer geht zu Ende. Und ein Winter steht bevor... wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.
Der Winter naht. Nie zuvor hatten die Worte der Starks in Johns Ohren so bitter und unheilvoll geklungen wie jetzt.
»Mylord«, fragte er zögerlich, »es heißt, gestern Abend sei ein Vogel eingetroffen.«
»Das stimmt. Was ist damit?«
»Ich hatte gehofft, er hätte Nachricht von meinem Vater gebracht.«
»Vater?«
höhnte der alte Rabe und nickte mit dem Kopf, während er auf Mormons Rücken von einer Schulter zur anderen lief.
»Vater?«
Der Lord Commander langte nach oben, um dem Vogel den Schnabel zu schließen, doch der Rabe hüpfte ihm auf den Kopf, flatterte mit den Flügeln, flog durch die Kammer und landete über einem Fenster.
»Kummer und Lärm«, murmelte Mormont. »Es ist alles, wozu sie gut sind, Raben. Es gebe ich mich mit diesem abscheulichen Vogel ab. Wenn es Nachricht von Lord Eddard gäbe, glaubst du nicht, ich hätte dich rufen lassen? Bastard oder nicht, schließlich bist du sein Fleisch und Blut. Die Nachricht betraf Sir Barristan Selmy. Anscheinend hat man ihn aus der Königsgarde entlassen. Seinen Posten haben sie diesem schwarzen Hund Clegane gegeben, und nun wird Selmy wegen Hochverrats gesucht. Die Narren haben ein paar Wachleute geschickt, ihn zu ergreifen, aber er hat zwei von ihnen...